brauchst du, damit du zufrieden bist, damit es dir gut geht, damit du glücklich bist? Wenn man die Menschen das fragt, dann können sie 2, 3, 4 Dinge benennen, aber letztlich wahrscheinlich nicht all das, was sie wirklich brauchen, um zufrieden zu sein, damit es ihnen gut geht. Ein paar Sachen fallen einem spontan ein und andere nicht. Von vielen Dingen, die wir brauchen, um zufrieden zu sein, damit es uns gut geht, merken wir erst, wie wichtig sie sind, wenn wir sie nicht haben. Es gibt eine ganze Reihe von Bedürfnissen, die der Mensch hat und die gestillt werden müssen, damit es ihm gut geht. Jetzt zum Beispiel in Corona-Zeiten, als die Kontakte reduziert waren, hat wahrscheinlich manch einer gemerkt, wie viel persönliche Beziehungen und Kontakte, wie viel ihm das bedeutet und wie es sich anfühlt, wenn man es weniger oder gar nicht mehr hat. Gott hat in das Leben des Menschen eine ganze Reihe von Bedürfnissen hineingelegt. Und ein bekannter Wissenschaftler hat das einmal dargestellt, Abraham Maslow. Es geht um die sogenannte Maslow'sche Bedürfnispyramide. Diese Darstellung ist eher ungewohnt. Viele kennen vielleicht diese Darstellung, wo es wie eine Pyramide dargestellt ist. Und was er damit ausdrücken will, der Mensch hat eine ganze Reihe von Bedürfnissen und die kann man einteilen in verschiedene Gruppierungen. Und er sagt, da ist ein Aufbau drin. Es gibt sehr grundlegende Bedürfnisse, das sehen wir hier grün dargestellt, sogenannte physiologische Bedürfnisse. Das sind die untersten Bedürfnisse. Wenn die nicht gestillt sind, dann ist alles, was später kommt, wie uninteressant. Und zu diesen physiologischen Bedürfnissen dazu gehört Essen, Trinken, Schlafen, Atmen, sehr grundlegende Dinge zum Leben. Für einen Säugling ist eigentlich das nur das relevant. Essen, Trinken, Schlafen, Atmen. Und auch für einen Erwachsenen, stell dir vor, du weißt nicht, wo du heute etwas zu essen herbekommen sollst. Und du weißt auch nicht, wo du morgen etwas zu essen herbekommen sollst. Das ist ein ungestilltes Bedürfnis, eine große Not. Und solange das dein Problem ist, wirst du nicht über Selbstverwirklichung nachdenken. Das ist wie jenseits des Horizontes. Ich brauche etwas zu essen. Und wenn die physiologischen Bedürfnisse gestillt sind, dann nehmen sie in ihrer Bedeutung ab und dann kommen andere Bedürfnisse. Das Sicherheitsbedürfnis, das wäre das Hellgrüne, dann sehen wir, wie diese Kurve ansteigt und das zeigt, dieses Bedürfnis wird wichtiger. Sicherheitsbedürfnis ist, dass ich nicht ständig Angst haben muss, ich werde angegriffen oder mir wird etwas gestohlen, sondern dass ich in einem sicheren Umfeld leben kann. Und wenn dieses Bedürfnis gestillt ist, dann kommen sogenannte soziale Bedürfnisse. Das Bedürfnis nach Beziehungen, das Bedürfnis nach Zuneigung, irgendwo dazuzugehören, gute, wohltuende Beziehungen zu anderen Menschen zu haben. Und wenn das gestillt ist, dann kommen sogenannte Individualbedürfnisse zum Zug. Ich möchte das tun können, was an Fähigkeiten in mir steckt. Ich möchte Erfolg haben, ich möchte stark sein, unabhängig und frei. Und dadurch, dass ich Erfolg habe, möchte ich dann auch von anderen Anerkennung und Achtung bekommen. Und wenn das Bedürfnis gestillt ist, dann kommt ein anderes, das wird dann die letzte Kurve, das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung. Ich möchte das, was an Talenten in mir steckt, an Kreativität, das möchte ich ausleben. Dann bin ich zufrieden. Aber wie gesagt, hier ist eine Abhängigkeit, hier ist eine wie eine Stufenabfolge. Wenn das Bedürfnis nach Sicherheit nicht gestillt ist, wenn ich ständig Angst haben muss, habe ich alles, was ich zum Leben brauche, ist das, was ich habe, bedroht durch verschiedene Umstände, dann denkt man weniger über Selbstverwirklichung nach. In Corona-Zeiten und insbesondere jetzt seit dem Krieg in der Ukraine haben wir gemerkt, wenn unser Bedürfnis nach Sicherheit etwas erschüttert wird, wenn wir plötzlich merken, nicht sehr weit von uns entfernt herrscht Krieg, wenn wir plötzlich befürchten müssen, oh, wie ist das mit Strom, wie ist das mit Gas, werden wir nächsten Winter frieren müssen. Diesen Winter haben wir, glaube ich, gut überstanden, aber Fachleute sagen schon, was ist mit dem nächsten Winter? Und ich weiß nicht, wer das von euch mitbekommen hat, Man liest immer wieder auch davon, dass bestimmte Medikamente knapp werden, dass auch letzte Woche wieder der Bund Antibiotika aus den Pflichtlagern freigegeben hat, weil zu wenig Antibiotika auf dem Markt sind. Das ist ein relativ simples Beispiel dafür, dass auch unsere Sicherheit, die wir doch gewohnt sind, es ist alles da, was wir brauchen und es gibt keine Bedrohung und plötzlich merken wir, auch wir sind verletzlich. In einer späteren Darstellung hat Abraham Maslow noch ein weiteres Bedürfnis wie obendrauf gesetzt, das ist das Bedürfnis nach Transzendenz, das Bedürfnis irgendwie eingebunden sein in etwas Größeres Ganzes, das Bedürfnis nach einem Höheren, nach einem göttlichen Wesen oder nach Beziehung zu einer göttlichen Person. Im Unterschied zu Maslow glaube ich nicht, dass dieses Bedürfnis erst dann relevant wird, wenn alle anderen Bedürfnisse gestillt sind. Sondern so wie ich die Bibel verstehe, ist eigentlich durch all diese Bedürfnisse hindurch, egal ob sie mehr oder weniger gestillt sind, ist die Frage nach Gott relevant. Wenn ich die Bibel lese, insbesondere die Propheten des Alten Testamentes, scheint es eher umgekehrt zu sein, je besser es den Menschen materiell ging, je mehr ihre Bedürfnisse gestillt waren, umso weniger haben sie nach Gott gefragt. Sie haben ihn wie nicht nötig gehabt. Was wir heute erleben in Europa, auch in Nordamerika, in der westlichen Welt oder in der nördlichen Halbkugel, ich glaube, ich habe es das letzte Mal schon angedeutet und ich möchte heute nochmal darauf eingehen, nicht weil mir nichts Neues mehr einfällt, sondern weil das wirklich ein großes und ein brennendes Thema ist. Es gibt immer mehr Menschen, die ohne einen Bezug zum christlichen Glauben aufgewachsen sind, die nicht mehr wissen, was Weihnachten bedeutet oder Ostern. Man weiß einfach, man hat ein paar Tage frei und irgendwo stehen Kirchen und dann kommen Christen zusammen. Aber dann hört es dann bei vielen auch schon langsam auf. Und dazu gehört, dass immer mehr Menschen in unserer Gesellschaft geistlich obdachlos sind. Das heißt, sie haben kein Dach über dem Kopf. Das heißt, sie sind nirgends geistlich zu Hause. Bis jetzt waren ihre Bedürfnisse gestillt, materiell waren die allermeisten gut versorgt und solange man gesund ist, wozu brauche ich Gott? Geistlich obdachlos heißt, ich habe kein geistliches Zuhause. Das heißt auch, ich habe kein Dach über dem Kopf. Solange die Sonne scheint und im Sommer kann man damit noch einigermaßen gut leben, aber wenn es Winter wird, wenn es stürmt und schneit und regnet, dann ist das schon etwas schwieriger, wenn man kein geistliches Obdach hat, kein geistliches Zuhause. Und das ist eine große Not in unserer Gesellschaft, die sich unterschiedlich auswirkt. Darauf gehe ich jetzt nicht ein. Und ich möchte heute Morgen, nachdem ich das letzte Mal, als ich da war, über Nehemia 1 gesprochen habe, möchte ich über Nehemia 2 sprechen. Und es geht wiederum um den desolaten Zustand der Stadtmauer in Jerusalem und wie sich das auf das Leben der Menschen ausgewirkt hat. Und diesen Zustand der Stadtmauer möchte ich als Bild benutzen, als eine Metapher für den Zustand der Kirchen und der Gemeinde Jesu in Europa. Ich lese Nehemia 2. Es war im 20. Regierungsjahr von König Artaxerxes im Monat Nisan. Vor dem König stand ein Becher Wein. Ich nahm den Wein und reichte ihm den König. Bisher hatte er mich noch nie bedrückt gesehen. Daher fragte er mich, warum siehst du so bedrückt aus? Du bist doch nicht etwa krank. Nein, das ist es nicht. Du hast etwas auf dem Herzen. Da bekam ich starkes Herzklopfen. Ich sagte zum König, lang lebe der König. Warum sollte ich nicht bedrückt aussehen? Die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind, ist verwüstet, ihre Tore wurden vom Feuer zerstört. Daraufhin fragte mich der König, was ist deine Bitte? Ich schickte ein Stoßgebet zum Gott des Himmels und sagte zum König, wenn der König einverstanden ist und du deinem Knecht vertraust, dann sende mich nach Juda. Schick mich in die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind. Ich will sie wieder aufbauen. Der König, neben dem die Königin saß, fragte mich, wie lang wird deine Reise dauern? Wann kommst du wieder zurück? Als ich ihm einen Zeitraum nannte, war der König einverstanden und schickte mich los. vor meinem Aufbruch sagte ich zum König, wenn der König einverstanden ist, soll man mir amtliche Schreiben ausstellen, die gebe ich den Verwaltern westlich des Euphrat, damit sie mir die Durchreise nach Juda gestatten. Außerdem brauche ich ein Schreiben an Asaf, den Verwalter der königlichen Wälder. Er soll mir Bauholz liefern für die Balken der Tore, die zum Tempel gehören. Auch für die Stadtmauer brauche ich Holz und für das Haus, in das ich einziehen werde. Der König erfüllte meine Bitten, denn Gott hielt seine Hand schützend über mich. Darüber hinaus ordnete der König an, dass mich Heerführer und Reiter begleiten sollten. So kam ich zu den Verwaltern westlich des Euphrat und gab ihnen die Schreiben des Königs. Von meiner Reise erfuhren auch der Horoniter Sanballat und der ammonitische Beamte Tobia. Die Reise gefiel den beiden ganz und gar nicht. Sie waren nicht damit einverstanden, dass jemand den Israeliten Gutes tun wollte. Nachdem ich in Jerusalem angekommen war, ruhte ich mich zunächst 3 Tage lang aus. Dann brach ich in der Nacht mit einigen Männern auf. Ich hatte keinem von der Aufgabe erzählt, die Gott mir für Jerusalem ans Herz gelegt hatte. Es waren noch keine Reittiere dabei, außer dem einen, auf dem ich ritt. So zog ich in der Nacht durch das Taltor hinaus, ich ritt an der Drachenquelle vorbei, kam zum Misttor. Dabei begutachtete ich die Mauern Jerusalems. Ich prüfte, wo sie Lücken hatte und wo die Tore vom Feuer zerstört waren. Danach zog ich zum Quelltor und zum Königteich. Dort wurde es für mein Reittier zu eng. Ich stieg durch das Bachtal hinauf und begutachtete die Mauern. Dann drehte ich um und kehrte durch das Taltor wieder zurück. Die führenden Männer der Stadt wussten nicht, wohin ich gegangen war und was ich unternommen hatte. Denn bisher hatte ich den Juden nichts von meinem Plan erzählt, weder den Priestern noch den einflussreichen Leuten oder den führenden Männern. Auch den übrigen Leuten, die am Bau arbeiten sollten, hatte ich nichts davon gesagt. Nun sagte ich zu ihnen, ihr seht doch, wie schlecht es uns geht. Jerusalem ist verwüstet und die Tore sind im Feuer verbrannt. Kommt, lasst uns Jerusalems Mauern wieder aufbauen. Dann spottet man nicht länger über uns. Dann sagte ich ihnen, dass Gott seine Hand schützend über mich hielt. Auch teilte ich ihnen mit, was der König mir erlaubt hatte. Daraufhin sagten sie, kommt, lasst uns mit dem Wiederaufbau beginnen. Und sie machten sich entschlossen ans Werk. Das hörten auch der Horoniter Sanballat, der ammonitische Beamte Tobia und der Araber Geshem. Sie verspotteten und verhöhnten uns und sagten, was habt ihr euch da vorgenommen? Wollt ihr euch gegen den König auflehnen? Ich entgegnete ihnen, der Gott des Himmels wird unser Vorhaben gelingen lassen. Als seine Knechte machen wir uns ans Werk und beginnen mit dem Wiederaufbau. Ihr aber habt kein Recht und keinen Anspruch darauf, euch in Jerusalems Angelegenheiten einzumischen. Der Zustand der Mauer, Stadtmauer in Jerusalem und das Ergehen und das Elend der Menschen dort als Bild für den Zustand der Kirche und der Gemeinde Jesu in Europa. Aber zunächst etwas zum Hintergrund dieser Geschichte. Das letzte Mal habe ich über Nehemia 1 gesprochen, dort lesen wir, Nehemia war am Königshof des persischen Königs, 1000 Kilometer von zu Hause entfernt. Damals eine schier unvorstellbare Distanz. Er hatte als Mundschenk eine herausragende Stellung, eine Vertrauensstellung, aber keine Macht. Und er hört dort durch einige, die zurückkommen, wie schlecht es in Jerusalem aussieht. Und wie schlecht es den Menschen geht und dass sie ein Gespött für die anderen sind. Und das hat ihn so tief erschüttert, das hat ihn, heute würde man sagen, fast aus der Spur gehauen. Das hat seinen Schlaf beeinträchtigt, das hat seinen Appetit beeinträchtigt und er hat gebetet, er hat gefastet und Gott um sein Erbarmen gebetet. Davon hatten wir es beim letzten Mal. Und dann, was passiert dann? Dann konnte eigentlich, abgesehen von Beten und sich Gedanken machen, Nehemia nur warten. Er war nicht in der Position, dass er etwas konkret machen konnte. Und ich habe es beim letzten Mal schon erwähnt, er konnte nicht einfach zum König gehen und sagen, du König, Mundschenk ist ein toller Job hier, aber ich würde gerne kündigen, ich werde in Jerusalem gebraucht. Das hätte ihn buchstäblich das Leben kosten können. Das war damals nicht möglich. Wenn einem ein Job nicht mehr gepasst hat, dann hat man gekündigt. Das hätte man als Majestätsbeleidigung interpretieren können und der König hätte gesagt, steckt den mal ein paar Monate oder Jahre ins Gefängnis, vielleicht dämmert es ihm dann, wie frech er gewesen ist. Oder er hätte gesagt, mach den gerade einen Kopf kürzer. Und da hat er gewusst, ich kann nichts viel machen, ich bin ohnmächtig. Ich bin ohnmächtig, ich bin abhängig vom König, aber letztlich bin ich abhängig von meinem Gott. Aber er hat nicht einfach nichts gemacht in dieser Zeit, er hat gebetet und wir sehen auch, er hat offensichtlich Ideen entwickelt, Pläne entwickelt, was man machen könnte oder sollte. Und dann, das lesen wir hier in Kapitel 2, dann kommt dieser eine Moment, wo man nicht genau weiß, wann kommt er. Der eine Moment, auf den es ankommt, der eine Moment, wo man bereit sein muss. Der König nimmt den Becher mit Wein aus seiner Hand, er sieht ihn an, er nimmt ihn wahr und merkt, hey Nehemia, dir geht's nicht gut, oder was ist los? Bist du krank? Nein, ich glaube, du bist nicht krank, du hast etwas auf dem Herzen. Was ist los? Und dann heißt es hier, da bekam ich starkes Herzklopfen. Da hat Nehemia gespürt, das ist jetzt der Moment, das ist dieser eine Moment, das ist diese eine Chance, dich nicht verpassen darf. Da bekam ich Herzklopfen. Und er sagte ihm, wie soll ich glücklich und zufrieden sein, wenn die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind, in so elendem Zustand ist. Und dann fragt ihn der König, was ist deine Bitte, was willst du? Und wenn dich der König eines Weltreiches fragst, was willst du? Dann musst du eine kurze, präzise und überzeugende Antwort liefern. Dann kannst du nicht sagen, ja, ich weiß auch nicht genau und ich habe mir schon überlegt und vielleicht könnte oder sollte man. Wenn dich der König eines Weltreiches fragt, was willst du, dann musst du eine kurze, präzise und überzeugende Antwort bereit haben. Und Nehemia spürt wieder, jetzt kommt es drauf an. Dann heißt es hier in dieser Übersetzung, ich schickte ein Stoßgebet zum Gott des Himmels. Das war jetzt der Moment, für den Nehemia eigentlich gebetet hat und auf den er sich nur bedingt vorbereiten konnte. Aber er musste bereit sein. Und wir sehen, er ist bereit. Und er sagt, ich würde gern dorthin gehen, wo meine Vorfahren herkommen. Und ich würde meinen Beitrag leisten zum Aufbau der Mauer. Und der König gewährt ihm das. Nehemia hatte keinen Rechtsanspruch. Er war auf den Gutwill, auf die Gnade des Königs angewiesen. Und er wird nachher, man könnte fast sagen, noch mutig oder sogar frech. Und er sagt, gib mir offizielle Schreiben, damit ich anderen sagen kann, ich komme im Auftrag des Königs, ich komme unter dem Schutz des Königs, ihr müsst mich durchreisen lassen. Damals war Reisen nicht nur anstrengend, Reisen war gefährlich. Ich komme im Auftrag des Königs und schreibe auch dem Verwalter der königlichen Wälder, ich brauche Holz. Und es war klar, das Holz konnte er nicht bezahlen. Er hat eigentlich erwartet, dass man ihm das gratis zur Verfügung stellt. Und in all dem erlebt er, wie Gott ihm hilft und der König sagt, ist gut. Es gibt mehrere Bücher, wo Nehemia als eine herausragende Führungsperson dargestellt wird. Und das ist richtig. Man könnte meinen, Nehemia war ein Macher, einer, der gemacht hat, der nicht die Hände in den Schoß gelegt hat, sondern der war initiativ und der hat etwas gemacht. Und das ist richtig. Aber wir sehen hier auch, in dieser Geschichte bekommen wir einen Blick in sein Herz hinein. Zwischen Nehemia 1 und 2 liegen rund 3 Monate. 3 Monate, wo Nehemia intensiv gebetet hat, wo er sich Gedanken gemacht hat, Ideen entwickelt hat, Pläne, was braucht ich, was ist nötig, um die Mauer wieder aufzubauen. Und wir sehen ihn als einen Menschen, der bei Gott zu Hause war, der alles andere als geistlich obdachlos war, der in Gott verwurzelt war und sein Leben im engeren Kontakt mit Gott erlebt hat. Und was hier auffällt, ist die Intensität des Nehemia. Der hat nicht versucht, das Leben zu genießen, sich als Mundschenk einen gemütlichen Job zu machen. Die Intensität, mit der Nehemia hier unterwegs ist, dass sich zeigt in Beten und Fasten, aber dann auch Ideen entwickeln, Pläne machen, um, wenn der Moment da ist, bereit zu sein. Er kommt dann nachher nach Jerusalem, er gibt den Statthaltern die Briefe, der König schickt ihm noch ein paar Offiziere, ein paar Reiter mit als Schutz, als Begleitung und er sagt, ich komme im Auftrag des Königs. Er sagt das den Offiziellen des persischen Staates und er sagt das auch den Offiziellen in Jerusalem. Ich komme im Auftrag des Königs. Und in der Nacht, nachdem er sich kurz ein paar Tage ausgeruht hatte, inspiziert er die Mauer im Geheimen, damit nicht andere sehen und überlegen, was machst du da? Und damit dann seine Pläne nicht sabotiert werden, bevor er sie umsetzen kann. Aber dann ruft er die Offiziellen von Jerusalem zusammen und sagt, hier, ich bin da, ich habe den Auftrag vom König, aber letztlich von Gott, die Stadtmauer wieder aufzubauen. Und er erzählt ihnen, wie er Gottes Unterstützung erlebt hat und wie der König seiner Bitte entsprochen hat. Man könnte fast sagen, entgegen jeder Logik. Und dann sagen sie, Leute, jawohl, wir bauen die Mauer wieder auf, wir machen mit. Und darauf war Nehemia angewiesen, dass die Leute sagen, wir sind dabei, wir klinken uns ein in dieses Projekt, wir machen mit. Aber dann gibt es auch andere Offizielle, das sind Provinzstatthalter des persischen Königs, keine Juden, die finden diese Idee nicht so toll. Die hatten eigentlich Gefallen daran, dass es den Juden schlecht ging. Und jetzt merken sie, da kommt einer, ein Offizieller mit königlichem Auftrag, der will die Mauer wieder aufbauen, der will dafür sorgen, dass es dem Volk Gottes wieder besser geht. Und das hat ihnen nicht gepasst. Und im Moment machen sie nur spöttische Bemerkungen. Man könnte sagen, das sind ja nur Worte. Diese spöttischen Bemerkungen zeigen aber, hier ist eine ganz starke Ablehnung. Und man kann sich schon überlegen, okay, was machen die noch aus dieser Ablehnung heraus? Sich dem Willen des Königs direkt widersetzen konnte für sie sehr gefährlich werden. Aber Sabotageakte, das lag allemal drin. Andere anstiften, könnt ihr mal dafür sorgen, dass das Projekt nicht funktioniert, das lag allemal drin. Und wenn wir sagen, die bildlich gesprochen, die Mauern der Kirche Jesu, der Gemeinde Jesu in Europa ist stark beschädigt. Und wenn wir uns daran aufmachen und sagen, wir wollen diese Mauern wieder aufbauen, dann müssen wir auch realistischerweise damit rechnen, dass das nicht allen gefällt. Dass Leute dagegen sind, dass sie spöttische Bemerkungen machen, dann muss man mit Widerstand rechnen. In der VFMG begegne ich sehr vielen feinfühligen Menschen, auch vielen Menschen, die eine Neigung haben zu Ängstlichkeit. Und manchmal habe ich den Eindruck, gerade in solchen Kontexten, manche Christen machen sich wie auf Vorrat Sorgen oder sind wie schon ängstlich, bevor es einen konkreten Grund dafür gibt. Das ist einerseits verständlich, aber andererseits kann uns diese Angst auch lähmen. Und sie kann uns in einem ungesunden Sinne ohnmächtig machen, im Sinne von, ja, was wollt ihr machen? Wir können ja nichts machen. Und das hat es immer gegeben. Das sehen wir bei Jesus, das sehen wir in der Kirchengeschichte. Dort, wo Gott am Wirken ist, wo Menschen sich aufmachen, um im Auftrag Gottes etwas aufzubauen, gab es immer Widerstand, immer. Und wenn die sich hätten von dem Widerstand einschüchtern lassen, dann wäre die Geschichte anders verlaufen. Der Daniel hat von Martin Luther vorgelesen, der Mann hat so viel Widerstand erlebt. Der war zeitweise an Leib und Leben bedroht. Sein Fürst musste ihn zu seinem eigenen Schutz entführen lassen, damit er nicht irgendwelchen Menschen in die Hände fällt, die ihn schlicht umgebracht hätten. Wenn wir einen Beitrag dazu leisten wollen, dass geistliche Aufbrüche geschehen, in Europa, in der Schweiz, hier in Uster, im Zürich-Oberland, dann werden wir irgendwann, irgendwo mit Widerstand rechnen müssen. Es geht nicht darum, dass wir uns darauf fokussieren, dass wir das provozieren, aber damit muss man rechnen, Und wie soll man damit umgehen? Dazu möchte ich nur ein Stichwort liefern: liebevolle Entschlossenheit. Liebevolle Entschlossenheit, das heißt, wir lassen uns nicht beirren, aber wir kommen nicht in irgendeinen aggressiven Kampfmodus, sondern Jesus hat uns aufgetragen, alle Menschen zu lieben, auch unsere Gegner, auch unsere Feinde. Das ist eine Grundhaltung. Aber das heißt jetzt nicht, dass wir uns einschüchtern lassen, sondern es ist eine liebevolle Entschlossenheit, die festhält an dem Auftrag, den wir von Gott haben. Eine Entschlossenheit, die nicht nur einfach entschlossen ist, sondern die auch überlegt, machen wir das richtig, haben wir etwas falsch gemacht, haben wir unnötig Opposition hervorgerufen. Wenn man das nicht macht, Entschlossenheit ohne Reflexion, gleitet sehr schnell in Sturheit ab. Das wäre tragisch. Aber auch bei Jesus selbst, er hat einen Auftrag von Gott, er hat den Menschen gezeigt, wer der Vater im Himmel ist. Da kamen gescheiterte Existenzen, die wussten, sie haben ihr Leben in den Sand gesetzt und sie haben gespürt, dieser Jesus gibt mir eine zweite Chance. Zöllner, Prostituierte und andere. Kranke sind zu Jesus gekommen, er hat sie geheilt. Menschen sind in Scharen zu Jesus gekommen, sie haben ihm stundenlang zugehört, weil sie gemerkt haben, was der sagt, das höre ich in der Synagoge am Sabbat nie. Die haben gemerkt, das sind nicht nur gute Worte, das ist Nahrung, das tut mir bis zutiefst in meinem Inneren gut. Menschen sind weit gelaufen, um Jesus zu hören. Sie haben lange ausgeharrt bei ihm. Hungrig nach dem, was Jesus sagt. Und sie haben gespürt die Liebe Gottes, die durch ihn wahrnehmbar wurde. Aber dann waren andere da. Auch Jesus hat Widerstand erlebt. Menschen und tragischerweise Theologen, Pharisäer, Schriftgelehrte, die gesagt haben, das kann nicht sie. Das ist ein Liberaler, das ist ein Irrlehrer. Und sie haben versucht, den Jesus in Streitgesprächen zu verwickeln, in Diskussionen, ihm Fallen zu stellen, um wie einen Beweis zu haben, das ist falsch. Und als all das nicht funktioniert hat, kommen sie zu dem Schluss, der Typ muss sterben, so geht das nicht, der muss weg. So geht das nicht. Und das haben sie gemacht. Sie haben Pläne geschmiedet, diesen Jesus aus dem Verkehr zu ziehen und ihn umzubringen. Und Jesus hat das gewusst. Jesus ist nicht einfach einer Intrige zum Opfer gefallen. Er war nicht zur falschen Zeit am falschen Ort und er ist ja halt dummerweise verhaftet worden. Er hat es gewusst, er ist sehenden Auges dort hineingegangen. Er hat gewusst, was kommt und er wollte es. Obwohl er es eigentlich nicht wollte. Er sagt, Vater, wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, einen anderen Weg als diesen ungeheuer schweren und schmerzhaften, dann wäre ich froh. Aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Und weil er gewusst hat, es gibt eigentlich keinen anderen Weg, hat er Ja gesagt zu diesem Weg. Er hat sich verhaften lassen, er hat sich verhören lassen, er hat sich verspotten lassen, er hat sich kreuzigen lassen. Und seine Antwort auf diese geballte Ladung Unrecht, Hohn und Spott war, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. So ist Jesus mit seinen Gegnern und mit seinen Feinden umgegangen. Das ist liebevolle Entschlossenheit. Und damit zeigt er, wie viel wir ihm bedeuten, wie viel jeder andere Mensch auf dieser Erde ihm bedeutet. Hier in Uster, im Zürich-Oberland, in der Schweiz, in Europa, Nordamerika, auf der nördlichen Halbkugel, so viel bedeutet ihm jeder Mensch. Und es ist sein Wunsch, dass jeder Mensch von dieser Liebe Gottes und seiner Barmherzigkeit hört und sie erfährt und ihr Leben dadurch anders wird. Das ist das Evangelium. Dass Menschen das in der Tiefe ihres Herzens, ihrer Seele, in ihrer Existenz erleben. Natürlich haben wir Bedürfnisse nach Essen, Trinken, Schlafen, Zugehörigkeit. Aber jeder Mensch hat auch dieses große Bedürfnis nach einer Beziehung mit Gott, nach Sinn im Leben, ein Bedürfnis danach, dass das, wenn das Leben auf dieser Erde zu Ende ist, nicht einfach zu Ende und aus ist. Den Kirchen in Europa geht es nicht gut. Ich habe es beim letzten Mal schon erwähnt, die Landeskirchen verlieren seit Jahrzehnten Mitglieder. Das hat mal einer ausgerechnet für die reformierte Kirche des Kantons Aargau, hat ausgerechnet, wenn das so weitergeht, dann tritt im Jahr 2059 der letzte Aargauer aus der Kirche aus, dann kann er das Licht ausmachen und ist es vorbei. Das ist natürlich nur ein Modell, eine simple Überlegung. Aber es sieht nicht danach aus, dass dieser Trend sich wendet. Es werden auch dieses Jahr viele Menschen aus der Kirche austreten, auch nächstes Jahr. Wenn die Entwicklung so weitergeht, dann ist klar, in welche Richtung es geht. Die Landeskirchen verlieren seit Jahrzehnten an Mitgliedern und die Freikirchen dümpeln so vor sich hin. Es gibt solche, die florieren und andere. Und auch in der VFMG können wir nicht einfach sagen, wir machen doch weiter wie bisher, es läuft ja tipptopp. Auch hier bei uns sind in den letzten Jahren Gemeinden geschlossen worden und es ist zu befürchten, dass die eine oder andere Gemeinde auch in naher Zukunft ihre Tore schließen wird. Wir können nicht einfach so weitermachen, es läuft ja gut. Wo ist das Problem? Und in vielen Kirchen und Freikirchen macht man sich Gedanken, was können, sollen, müssen wir anders machen. Wir brauchen einen geistlichen Aufbruch. Es wird darüber gesprochen, diskutiert. Es wird gerungen auch, es wird gerungen um Theologie und Lehre und nicht so gute Lehre, Irrlehre. Und manchmal habe ich den Eindruck, manche solcher Diskussionen führen eigentlich dazu, dass man wie mit sich selbst beschäftigt ist. Die Christen sind mit sich selbst beschäftigt und sie lähmen sich gegenseitig. Die Kirchen werden dadurch nur schwach und schwächer. Ja, aber was können oder sollen wir tun? Und der zentrale Punkt für mich ist nicht die Frage, was können, sollen wir für Gott tun, sondern was können, sollen und wollen wir mit ihm zusammentun. Nehemia hat gewusst, ich kann beten, ich kann mir Pläne entwerfen, aber ich bin abhängig, ich bin ohnmächtig. Wenn Gott mir nicht die Tür öffnet und mir vom König grünes Licht gibt, kann ich gar nichts machen, nüt. Und davon hat er sich nicht entmutigen lassen, er hat nicht resigniert. Die spannende Frage ist, was will Gott mit uns zusammen tun? Und das ist eine Frage, die uns ins Gebet treiben sollte. Und dass wir das nicht einfach so mal im Gebet formulieren und vielleicht nach ein paar Tagen oder Wochen, wenn sie uns wieder einfällt. Ich habe gesagt, was bei Nehemia auffällt, ist die Intensität und der Fokus und die Leidenschaft dafür, dass die Mauer Jerusalems wieder aufgebaut wird. Und die spannende Frage für mich ist heute, wie hoch ist unsere Intensität und die Leidenschaft dafür, dass Gott einen geistlichen Aufbruch in Europa, in der Schweiz, in der VFMG und auch hier bei euch in Uster schenkt. Dass wir dafür beten, dass wir miteinander dafür beten, da ringen um das Wirken Gottes, das Reden von Gottes Geist, dass Gott Menschen verändert. Dass Gott Menschen hier hereinschickt, die vielleicht keiner von euch eingeladen hat und plötzlich sitzen die am Sonntag hier in euren Reihen. Und wenn man sie fragt, wieso kommst du her? Ja, ich dachte, ich komme mal. Und irgendwann spürt man, die muss Gott geschickt haben. Beten und fragen, Gott, was ist jetzt dran? Dazu gehört auch die Bereitschaft, dass wir das hinterfragen, was wir bis jetzt gemacht haben. Wer mit Jesus unterwegs ist, muss bereit sein, sich hinterfragen zu lassen. Das sehen wir auch in der Apostelgeschichte. Was haben wir falsch gemacht? Was will Jesus, dass wir es anders machen als bisher? Das ist kein angenehmer Prozess, aber dieser Frage muss man sich stellen. Und dass wir dann dahin kommen, jawohl, kommt, lasst uns aufbrechen, lasst uns die Mauer Jerusalems wieder aufbauen. Lasst uns hier in Uster Gemeinde Jesu wieder aufbauen. Es geht nicht darum, dass wir uns selbst retten, als einzelne Gemeinde, als VFMG. Es geht darum, dass wir Menschen retten. Die spannende Frage, die jeder von euch mit nach Hause nehmen kann, was wirst du jetzt tun? Was machst du damit? Man kann schon reden über die Not der Kirche in Europa. Ja, was hat das mit mir und meinem Leben zu tun? Ich würde zum Ersten sagen, vertief deine Beziehung zu Gott. Schau, dass du näher an das Herz Gottes herankommst. Dass seine Barmherzigkeit, sein Frieden, das Wirken seines Geistes tiefer in dich eindringt, in die verschiedensten Bereiche deiner Persönlichkeit, deines Herzens und deiner Seele. Vertief deine Beziehung zu Jesus. Und das Zweite, lass dir die Not dieser Welt zu Herzen gehen. Lass dir die Not der Menschen dieser Welt zu Herzen gehen. Wir lesen so viel in der Zeitung, in den Nachrichten und ich weiß nicht, wer von euch sich irgendwann davon auch überfordert fühlt. Und da geht es darum, dass jeder für sich persönlich herausfindet, was ist für mich das gesunde Maß. Ich kann nicht die ganze Welt retten. Ich kann nicht die Not von 8 Milliarden Menschen an mein Herz heranlassen. Das überfordert mich. Aber was ist für dich in deiner Situation das gute und das gesunde Maß? Da geht es natürlich zunächst einmal um die Menschen im persönlichen Umfeld. Ihr materielles Ergehen, ihr gesundheitliches Ergehen, ihr geistliches Ergehen. Menschen, denen man begegnet, die man am Bahnhof stehen sieht, denen man in der Stadt begegnet beim Einkaufen, dort kann man viel Not sehen. Vielen Menschen sieht man es äußerlich an der Kleidung, im Gesicht, an der Körperhaltung. Dem geht's nicht gut. Lass das nicht einfach an dir vorbeiziehen. Mach ein Gebet daraus für diesen Menschen, überleg dir, kannst du konkret für diese Person etwas tun? Lass dir die Not der Menschen zu Herzen gehen, ihre materielle Not, ihre gesundheitliche Not, ihre geistliche Not. Und wenn du nah am Herzen Gottes bist, dann kannst du auch die Liebe Gottes, die Barmherzigkeit verkörpern, spürbar und wahrnehmbar machen für andere Menschen, dass sie merken, hey, da ist noch etwas. Speziell dort natürlich, wo wir immer wieder mit Menschen zu tun haben, wo andere Menschen uns über Wochen, Monate und Jahre beobachten können, wie wir leben, wer und was wir sind. Menschen, denen wir nichts vormachen können, sondern die wissen, wer wir wirklich sind. Dass du dort mit deiner ganzen Existenz ein lebendes Zeugnis bist für Jesus, für das Evangelium. Aber dich dann auch gebrauchen lässt, dort, wo sich Gelegenheiten ergeben, wo du merkst, hier könnte, sollte ich etwas tun, ganz konkret. Das kann bedeuten, dass man Geld für irgendeine Organisation überweist. Licht im Osten, da haben wir auch gute Kontakte. Die Not in der Ukraine ist riesig, aber auch in anderen Regionen der Welt. Oder für andere Organisationen, die sich auch der geistlichen Not der Menschen annehmen. Vertief deine Beziehung zu Gott, zu dem dreieinigen Gott. Versuch näher an sein Herz heranzukommen, damit dein Herz stärker von seinem Herzen geprägt wird. Und lass dir die Not der Menschen zu Herzen gehen. Bete für einen geistlichen Aufbruch. Mit mehr Intensität als bisher, mit mehr Fokus, mit mehr Leidenschaft. Wir haben als Kirche allgemein gesprochen, wir können nicht sagen, es läuft doch gut, wir machen einfach weiter wie bisher. Nein, es läuft nicht gut. Das kommt nicht gut, wenn das so weitergeht wie bisher. Ich lade euch ein, einen Moment still zu sein, wo jeder für sich überlegen kann, was heißt das jetzt für mich? Herr Jesus, was willst du mir dadurch sagen? Hilf mir, Gelegenheiten zu entdecken, die du mir schenkst. Sind wir einen Moment still. Wir sind in vielem so privilegiert, verglichen mit den meisten Menschen auf dieser Welt. Wir leben in einem Land mit einem hohen Maß an Frieden, Freiheit, an Wohlstand. Danke für die Möglichkeit, dir hier nachzufolgen, als Gemeinde sich zu treffen und aktiv zu sein. Und es tut mir leid, Herr Jesus, dass sich immer mehr Menschen in den letzten Jahren von dir abgewendet haben. Und ich befürchte, dass wir deinen Auftrag nicht immer so erfüllt haben, wie du es wolltest. Ich bitte dich um Barmherzigkeit, um Vergebung. Ich bitte dich auch im Blick auf die Zukunft, um Weisheit, um Erkenntnis, damit wir erkennen, was du mit uns zusammen tun möchtest, als Einzel, aber auch als Gemeinde hier in Uster. Hilf uns, dass wir uns als Einzel und auch als Gemeinde von dir herausfordern lassen, dass du uns hilfst, je nachdem neue Wege zu erkennen. Ich bitte dich, dass durch deinen guten Geist, dass deine Liebe und Barmherzigkeit sich in unserem eigenen Herzen noch viel mehr ausbreiten kann. Und in uns drin noch viel mehr Heilung und auch Stärkung bewirkt. und dass wir so hinausgehen können. Herr Jesus, als deine Botschafter, als deine Zeugen, zeige uns im Alltag, wo du uns gebrauchen willst, um Menschen zu dienen, um sie auf dich hinzuweisen, mit unserem Tun, mit unserem Sein, mit unseren Worten. Und ich bitte dich für alle die von uns, denen es gerade jetzt auch nicht gut geht, dass du uns begegnest in den aktuellen Herausforderungen, in der Not, in der Ausweglosigkeit, Verzweiflung. Lass uns deine Nähe und dein Wirken erfahren. Amen.